Hi, Stefan Zisch hier. In den vergangenen Jahren hatte ich die Möglichkeit, mit vielen Online-Shops zusammenzuarbeiten und deren SEO-Performance auf ein neues Level zu heben. Was ich dabei gelernt habe, wollen wir uns heute am Thema Keyword-Recherche einmal genauer anschauen. Also freu dich auf diese Folge.
OMT.
Es ist keine Raketenwissenschaft, es ist halt Handwerksarbeit. Man muss sein Handwerk halt sauber erledigen und dann wird man normalerweise auch mit mehr Traffic belohnt. Es sei denn, ein Google-Update kommt um die Ecke und die eigentlich gute Arbeit wird halt irgendwie abgegrätscht, wie es halt jetzt bei Ladenzeile beispielsweise gerade der Fall ist. Weil die aus meiner Sicht so rein von der Relevanz und von der Seitenstruktur sehr, sehr, sehr viel richtig machen. Aber aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, honoriert das halt Google einfach nicht mehr so sehr wie vorher. Und von daher ist halt bei denen die Sichtbarkeit dann mit den letzten Updates sehr massiv auch in den Keller gegangen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, wir reden heute mal wieder über Keyword-Recherche, aber heute explizit zum Thema Online-Shops. Welche Potenziale hinsichtlich der Keyword-Auswahl siehst du durch die Bank, sage ich mal so, bei Online-Shops?
Hi Mario, erstmal schön, dass ich hier mit dabei sein darf. Also ganz grundsätzlich ist es ja bei Online-Shops so, dass die Produkte die Keywords letztendlich vordefinieren. Also wenn ich keine Koffer verkaufe, ist mir das Suchvolumen rund um die Themenwelt Koffer komplett egal. Was ich dann aber halt häufig sehe, ist zwar, es gibt Filter und über die Filterfacetten können wir halt Kombinationen bauen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt rüberschwenken auf das Thema Kühlschränke, dass ich halt eine Seite habe zum Thema Samsung-Kühlschränke. Aber häufig ist es halt so, dass es halt entweder nicht alles durchkategorisiert wird. Also sieht man halt meistens so in Online-Shops, gehst halt rein, siehst 100 Produkte, dann sagst du mit einer Eigenschaft oder ohne eine Eigenschaft. Dann hast du halt irgendwie 30 plus 40, heißt, das sind der Summe 70 und nicht 100, heißt 30 Produkte wurden überhaupt nicht durchkategorisiert. Also da fängt es halt schon mit dem Stammdatenmanagement ein bisschen an. Und am Ende ist es ja so, etwas, was ich nicht weiß über ein Produkt, das kann ich halt im Frontend auch nicht anzeigen. Und von daher kommen halt zwei Sachen zusammen. Einmal halt eine häufig sehr grobe Klassifizierung der Produkte und letztendlich halt, es gibt in vielen Kategoriebereichen so Spezialeigenschaften, die halt nur dort Sinn machen und die werden halt einfach gar nicht erfasst, sondern was wir halt so standardmäßig im Produktmanagementsystem erfassen, ist halt Marke, eine Kategoriezuordnung und vielleicht noch so ein paar Eigenschaften. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Dinge, die so ein bisschen zwischen den Linien, sage ich jetzt mal, stehen und die werden halt dann einfach nicht.
Auf die Filterseiten wäre ich jetzt auch in meiner nächsten Frage gekommen. Also du hast schon das Beispiel mal mit den Kühlschränken gebracht, das greife ich mal auf. Viele Shops haben über diese Filterseiten ja enorm viele Keywords, die sie abdecken. Also gerade wenn sie viele Produkte haben und so weiter. Aber heißt deiner Meinung nach, reicht das nicht, um alle relevanten Keywords abzudecken? Was mache ich denn dann?
Wir haben ja letztendlich immer zwei Dinge, die wir erstmal beachten müssen. Also ganz grundsätzlich geht es halt immer um die Frage, welche Keywords oder welche Keywordgruppen willst du überhaupt abdecken? Also wo hast du halt ein Inventar, das halt stark genug ist, wo du vielleicht auch eine gute Marge hast oder andersrum formuliert, welchen Traffic willst du überhaupt haben? Da erlebe ich halt häufig, dass Webseiten das gar nicht beantworten können, diese Frage. Ja, und wenn ich letztendlich keine Priorisierung habe, dann fange ich auch eine Keyword-Recherche an, die halt so breit ist, dass ich halt vom Hundertsten ins Tausendste halt rein. Und es macht halt viel mehr Sinn, aus meiner Sicht immer eher mit der Lupe zu suchen, halt zu sagen, der Bereich, jetzt machen wir es mit dem OMT, zum Beispiel Tools ist uns wichtig. So, und dann komme ich halt auf Keyword-Cluster Alternative zu Toolname beispielsweise. Oder ich finde dann halt raus, es suchen nicht nur Leute SEO-Tools, sondern auch Keyword-Recherche-Tools. Heißt, ich muss da halt auch nochmal feiner reingehen. Und sowas kriege ich halt immer nur dann raus, wenn ich halt einfach weiß, wo habe ich überhaupt Stärken im Sortiment? Also wo habe ich vielleicht eine große Auswahl an Produkten oder Tools? Und B, wofür möchte ich dann halt überhaupt gefunden werden? Und wo lohnt es sich dann halt auch nochmal ganz genau halt einfach reinzugehen? War, glaube ich, jetzt nur ein Teil der Frage, die ich jetzt beantwortet habe. Wenn wir den anderen nochmal wiederholen können, dann kriegen wir auch den zweiten Part zusammen.
Was würdest du denn machen, um dagegen vorzugehen? Also du hast jetzt schon gesagt, du guckst dir nur bestimmte Teilbereiche einer Webseite an, statt immer alles.
Genau, also immer mit den Prioritäten letztendlich starten, weil ansonsten kommst du halt, wie gesagt, vom Hundertsten ins Tausendste einfach halt rein.
Und wie würdest du an das Thema rangehen? Also klar, du hast jetzt eben schon von Umsätzen gesprochen. Natürlich ein wichtiger Punkt ist, dass man seine Zahlen im Griff hat. Also wo mache ich die meiste Marge, wo mache ich den meisten Umsatz, wo habe ich vielleicht auch einen höheren Wettbewerb, sprich wo muss ich mehr Geld investieren, um überhaupt Umsatz zu machen. Die Frage oder meine Erfahrung ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich noch irgendwelche Shops betreut habe im Thema SEO. Da war immer das Problem, dass die SEOs teilweise gar nicht die Margen kannten und gar nicht wussten, in welche Richtung sie gehen.
Ja, aber das ist ja das Kernproblem. Ja, also wenn ich halt nicht weiß, wohin ich im Online-Marketing laufen soll, also welche Leute ich letztendlich mit welchen Interessen in meinem Shop bekommen soll, dann hast du halt eigentlich gar keine Online-Marketing-Strategie. Da machst du halt einfach erratisch irgendwas und guckst halt vielleicht, welchen Traffic du günstiger einkaufst. Aber das ist halt aus meiner Sicht eine komplett falsche Betrachtungsweise. Sondern es geht halt eher vom Ziel rückwärts zu planen, halt zu sagen, was sind die Produktgruppen? Was habe ich da für Marge? Was habe ich da für Klickpreise? Was habe ich vielleicht noch für Add-on-Produkte? Ist das halt eine Produktgruppe, die super gut geeignet ist, um Stammkunden zu generieren? Ist es halt mal so ein Einmalkaufprodukt? Ja, also eine Waschmaschine, die kaufst du halt nicht jedes Jahr neu. So, ist halt, da musst du halt schon gucken, was kannst du halt sonst verkaufen? Ist es dann halt das Zubehör außenrum und so weiter und so fort? Von daher, ja, es beginnt halt immer erstmal mit der Unternehmensstrategie. Und ja, diese Zahlen sollten halt aus meiner Sicht geteilt werden. Da kann man dann halt ein bisschen drüber philosophieren, wie transparent ist da ein Unternehmen und kriegt für jeden Mitarbeiter wirklich alle Zahlen, oder ist es halt eher so eine Stoßrichtung, dass man halt sagt, Prozentanteil dieser Produktwarengruppe ist X, Marge ist 5 Punkte. Ja, und eine andere Produktkategorie ist es 3 Punkte und 5 Punkte ist halt mehr. Aber ich brauche halt letztendlich immer irgendeinen Startpunkt, ansonsten komme ich halt nicht vorwärts. Ja, also meine leidigste Erfahrung war dann im Jahr 2009, da sollte ich für Rocket, für einen neu startenden Online-Shop, eine Keyword-Recherche. So war das Thema Kleidung. Habe ich halt gesagt, ja, was soll ich denn damit anfangen? Ich weiß ja nicht, was sie verkaufen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie T-Shirts verkaufen, aber ob sie bedruckte T-Shirts verkaufen oder von einer bestimmten Marke, ist ja am Ende auch egal. Und vor allem geht es ja letztendlich darum, immer zu schauen, welche Keywords habe ich, welche Kategorien brauche ich, was habe ich vielleicht für Filter, welche Filterkombinationen ergeben sich da aus dem System halt einfach heraus automatisch. Aber der Keyword-Recherche ist halt spannend, nicht so sehr auf die Filter zu schauen, sondern halt meistens auf die feinere Kategorisierung. Also feinere Kategorisierung meint, dass ich halt nicht nur Kühlschränke habe und vielleicht habe ich dann keinen Filter, der mir halt sagt, mit Gefrierfach oder mit Gemüsefach. Aber wenn ich halt sehe, es gibt da Suchvolumen für und ich weiß halt, Kühlschränke sind mir wichtig, dann müsste ich halt diese Zwischenkategorien halt nochmal bilden. Also nicht nur sagen, ich habe halt einen Kühlschrank oder ich habe einen Standkühlschrank, sondern ich habe auch Kühlschränke mit Gefrierfach, mit Getränkefach, ich habe einen Getränkekühlschrank und so weiter. Das sind halt meistens Dinge, die halt nicht klassischerweise Hauptkategorien im Online-Shop sind, aber wo es halt A, eine große Nachfrage gibt, B, ist halt wesentlich spezifischer, heißt, du hast halt auch tendenziell eine höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit und vor allem hast du halt das Inventar halt dafür.
Priorisierung, gibt es andere grundsätzliche Fragen, die sich ein Unternehmen vor dem Beginn einer Keyword-Recherche stellen sollte?
Ja, vielleicht ein bisschen halt zu gucken, was ist mein Preispunkt, welche Produkte biete ich überhaupt an, sind es jetzt die angesagten Produkte? Und am Ende des Tages natürlich, wie sieht meine Seite auch aus? Also was ist da auch auf den ersten Blick zu sehen und was sind vielleicht auch die Benennung der Produkte? Also geht da halt einfach klar hervor, was dieses Produkt halt ist. Ja, wenn wir jetzt halt im ganzen Elektronikbereich bleiben, da ist halt häufig die Kommunikation sehr stark, ja, produktnummernspezifische. Und damit kann halt keiner was anfangen. Wenn ich jetzt dir sagen würde, Mario, ich habe den Kühlschrank Samsung X1300 Ice Cold gekauft, so, damit kannst du halt nichts anfangen. Aber weißt, wenn das halt eher nutzenorientiert auch beschrieben wäre und zum Beispiel perfekt für eine 4-köpfige Familie, das sind ja auch letztendlich die Eigenschaften, die zu einem Kauf führen. Aber wenn du halt dann immer sehr technisch kommunizierst, kann halt jemand, der halt nur sieht Samsung i3000, Siemens X5000, der kann damit ja nichts anfangen. Also von daher halt auch mal zu schauen, wo hole ich die Leute überhaupt ab? Was sind halt Dinge, die sie danach tun wollen? Welche Filter kann ich vielleicht nochmal separat irgendwo auf der Seite darstellen, um letztendlich die Wege zu den quasi Produktgruppen oder Produktansichten, Produktteilen, die halt besonders häufig gekauft werden, die halt einfach zu finden.
Dann lass uns doch mal zur Keyword-Recherche übergehen. Wie gehst du vor? Ganz frei rausgefragt.
Also, ich sage immer, SEO beginnt letztendlich mit der Stammdateneinpflege. Also etwas, was ich halt über ein Produkt nicht weiß, entweder nicht über den Produktnamen oder die Standardkategorisierung, das kann ich halt nachher auch im Frontend. Idealerweise habe ich halt einen Shop, der sich halt bei dem ganzen Thema Stammdatenpflege Gedanken gemacht hat und halt in diesen Produktnamen halt auch relevante Keywords mit. Was ich halt deshalb mache, ist A, die Prioritäten erstmal abzuklären und dann halt anhand der Prio-Kategorie einmal drüber zu gehen, was haben wir denn im Produktsortiment? Also ich hole mir zum Beispiel dann alle Kühlschränke und schaue mir dann halt die Produktnamen der Kühlschränke und schaue da halt einfach, was sind denn dort für Terme, die halt. Und ich habe mir ein Skript gebaut, was dann einfach hergeht, die Produktnamen in einzelne Worte zerlegt und das halt einfach nochmal ganz klassisch eine Termfrequenz darauf halt. Und dann siehst du halt, dass dann sowas rauskommt wie Kühlschrank mit Gefrierfach oder ohne Gefrierfach. Das sind beides Kühlschränke, das sind aber Spezialeigenschaften, die haben dann halt auch so ein mittleres vierstelliges Suchvolumen. Und solche Sachen halt zu finden, ist halt mega cool. So, jetzt habe ich natürlich die Frage, ich weiß erstmal nicht, ob der Kunde dafür schon eine Seite hat. Von daher ist das Vorgehen Prioritäten klären, Keywordliste aufbereiten beziehungsweise Produktnamen holen, daraus die einzelnen Terme extrahieren, zu bewerten, ist das für mich relevant, ist es nicht relevant, das Suchvolumen erheben und dann halt zu gucken, ist es ein neues Keyword, kann ich das vielleicht auf eine bestehende Seite bringen oder muss ich halt eine komplett neue Seite halt einfach dafür haben. Das Letzte ist halt meistens das, was dann als Aufgabe halt rausputzelt.
Hey, nicht erschrecken, wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer, der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Wie wir das machen? Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, welchen Vorteil es hat, mit den Produktdaten in die auf die Keyword-Recherche zuzugehen. Das hast du jetzt schon mehr oder weniger erklärt. Oder willst du noch irgendwas ergänzen?
Nee, also der Vorteil ist halt, wenn ich halt mit den Produktdaten starte, dass ich einfach weiß, ich habe ein Inventar dafür. Ja, wenn ich halt ganz klassisch in eine Keyword-Recherche reingehe, in irgendein Tool, dann bekomme ich halt sehr, sehr viele Keywords raus, ohne zu wissen, ob ich das Inventar dafür habe. Wenn wir über das Inventar gehen, weiß ich, dass ich das Inventar habe. Was ich im zweiten Schritt nicht weiß, ist, vielleicht habe ich dafür schon eine Seite, weil es halt eine ganz klassische Filterseite ist. Aber wenn ich halt den Shop kenne, dann weiß ich halt, auf welche Filter werden angeboten. Dann weiß ich halt ganz klassisch, okay, wir haben eine optimierte Seite für Marke plus Produktkategorie. Heißt halt sowas wie Samsung-Kühlschrank kann ich aus der Keyword-Recherche rausschreiben. Aber letztendlich, der Zauber bei einer Keyword-Recherche liegt halt meistens in den ganzen Begriffen, die so zwischendrin sind. Getränkekühlschrank, mit Weinfach, ohne Weinfach, mit was weiß ich, im Fall von Kühlschränken mit so einer Null-Grad-Zone und so weiter. Dafür habe ich normalerweise keine Filterung. Heißt, es gibt dafür keine Seite, aber ich habe Inventar. Und wenn ich dann dafür die Seiten einfach schaffe, erzeuge ich Relevanz. Relevanz ist der Grundstück der Suchmaschinenoptimierung und dann kann ich letztendlich halt ein gutes Ranking erzielen.
Wenn ich feststelle, dass mir einige Themen fehlen, wie kann ich deiner Meinung nach unkompliziert passende Einstiegsseiten erstellen?
Oh, das ist eine gute Frage. Am Ende, wir müssen ja die Relevanz erzeugen, heißt, wir brauchen die Zielseiten dafür. Ja, ganz klassischerweise müssen wir dann halt erstmal im Shop schauen, wie werden denn Kategorisierungen gebaut? Also wie kommen überhaupt Produkte oder Produktgruppen auf die Website? Was der klassische Weg ist, jemand hat ein Thema rausgefunden, hat gesagt, das ist eine Produktgruppe, er geht zum Category Management Team, die legen halt die Kategorie an, weisen die Produkte zu und dann ist das ganze Ding halt online. Wenn du jetzt aber halt als SEO hingehst und sagst, pass mal auf, wir haben halt hier das Oberthema Kühlschränke, wir haben halt unten drunter nochmal so 20, 30, 40, 50 Keywords, die halt so ein mittleres vierstelliges Suchvolumen haben, da haben wir auch ein gutes Produktsortiment für. Lass uns mal 40, 50 weitere Kategorien anlegen. Dann werden die meisten Category Manager sagen, keine Zeit, geht nicht, passt nicht und so weiter. Von daher, was halt mittlerweile viele Online-Shops machen, ist einfach zu sagen, wir sortieren halt Produkte auf Übersichtsseiten nicht von Hand ein, sondern wir hinterlegen halt Search-Terme und anhand der Übereinstimmung der Suchterme mit Produktnamen erscheinen diese Produkte auf den Kategorien. Ja, das ist dann manchmal ein bisschen wilder, ja, weil du halt vielleicht nicht alles so 100% genau treffen kannst, aber das ist halt ein ganz häufiges Vorgehen. Oder insgesamt, Mario, es geht ja immer darum, SEO zu operationalisieren, also dass ich überhaupt in die Lage versetzt werde, als SEO eine Arbeit halt zu tätigen. Und wenn das halt ist, mir fehlen halt relevante Einstiegsseiten, dann muss ich halt entweder die Ressourcen beim Category Management Team bekommen, dass sie halt neue Kategorien anlegen für Dinge, die uns halt wichtig sind, oder ich muss halt als SEO-Team selbst in der Lage sein, Kategorien anzulegen. Ob die jetzt in der Hauptnavigation drin sind oder halt so als separater Seitenstrang irgendwie fungieren, das ist nochmal eine andere Frage. Da kommen wir dann halt irgendwann diesen Aspekt der internen Verlinkung halt rein. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir keine Relevanz erzeugen, dann ist letztendlich halt ein schlechtes Ranking mehr oder minder die Folge. Ich habe das Thema auch in einem Vortrag schon mal aufbereitet. Da war es halt so, dass auch ein großer große Elektronikkette, ja, in dem Fall ist es halt Mediamarkt, die haben halt viele Getränkekühlschränke, es gibt bei denen aber keine Kategorie für das Thema. Von daher ranken halt immer mal wieder Produktdetailseiten bei denen für das Keyword, aber dann halt außerhalb der Top 20. Würden sie jetzt aber hergehen und eine Kategorieseite schaffen, die halt wirklich kommuniziert, da gibt es Getränkekühlschränke, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie aufgrund ihrer Markenautorität für das Keyword auf jeden Fall sehr, sehr schnell in die Top 10 halt ein. Aber wie gesagt, wenn es halt für sie nicht wichtig ist, dann ist es auch absolut okay. Das heißt jetzt ja nicht, dass sie einen schlechten SEO-Job machen. Ganz im Gegenteil, die Mediamarkt-Sichtbarkeit ist ja im Laufe der Zeit immer weiter halt angestiegen. Aber es geht halt immer um die Prioritäten, weil wir können im SEO nicht alles machen. Ja, du kannst ja auch nicht beim OMT alles machen oder alle Contents jetzt produzieren, sondern du musst es halt immer priorisieren. Und das ist halt letztendlich das Spiel. Von daher müssen wir halt wissen, was die Prioritäten sind. Ansonsten mache ich vielleicht fachlich richtige Dinge, die aber halt einfach nicht den Einfluss auf den Geschäftserfolg des Kunden haben, den es halt einfach haben könnte.
Du machst den, Entschuldigung, Scheiß ja schon ein bisschen länger. Hast du Best-Practice-Beispiele gesehen, die du raushauen würdest, die man sich anschauen kann?
Es gibt ja vom Stefan Vorwerk, der ja auch, glaube ich, bei dir hier schon in der einen oder anderen Folge auch mit dabei war, diesen DESI, also den deutschen Sichtbarkeitsindex für Online-Shops. Ja. Mhm. Und da bereitet er das Ganze ja auch immer wieder auf. Am Ende, wir müssen ja sagen, die Grundprinzipien der Suchmaschinenoptimierung, die haben sich ja nicht verändert. Es ist halt immer Relevanz erzeugen und dann halt irgendwie Popularitätssignale, was auch immer das sind. Ob er jetzt sagt, das ist nur Backlinks oder das ist EAT, das sind Brandsignale und so weiter. Aber es steht und fällt letztendlich immer mit der Relevanz. Und das bedeutet halt auch, dass ich für ein Thema auch nur eine Einstiegsseite halt haben sollte und halt nicht mehrere, also das ganze Thema Duplicate Content dann halt. Von daher, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die da halt einen extrem guten Job machen. Ich würde jetzt Stefan mit About You auf jeden Fall auch mit dazu zählen. Obi.de hat ja auch sehr, sehr starke Sichtbarkeitsentwicklung halt hingelegt. Bauhaus, aber letztendlich halt auch. Aber es beginnt halt immer damit, herzugehen, zu gucken, Priorisierung. Was sind die Produktgruppen? Habe ich Seiten? Habe ich keine Seite? Und dann das Ganze halt einfach kontinuierlich halt aufbauen. Ja, von daher, SEO ist ein Prozess. Es ist keine Raketenwissenschaft, es ist halt Handwerksarbeit. Man muss sein Handwerk halt sauber erledigen und dann wird man normalerweise auch mit mehr Traffic belohnt. Es sei denn, ein Google-Update kommt um die Ecke und die eigentlich gute Arbeit wird halt irgendwie abgegrätscht, wie es halt jetzt bei Ladenzeile beispielsweise gerade der Fall ist. Ja, die aus meiner Sicht so rein von der Relevanz und von der Seitenstruktur sehr, sehr, sehr viel richtig machen, aber aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, entweder haben sie interne Probleme, ja, glaube ich jetzt aber halt nicht, honoriert das halt Google einfach nicht mehr so sehr wie vorher. Und von daher ist halt bei denen die Sichtbarkeit dann mit den letzten Updates sehr massiv auch in den Keller gegangen. Ich glaube, die waren mal bei über 200. Und jetzt hatte ich letzte Woche geschaut, die sind jetzt, glaube ich, bei 20 oder 30 Sichtbarkeitspunkten bei Sistrix
an. Vielleicht auch mal Idealo an. Finde ich auch ganz spannend, was die so machen, wie die sich entwickeln.
Ja.
Ich habe noch einen anderen Hinweis an der Stelle, weil es mir spontan einfällt. Ich habe bei den Clubtreffen, vergangenen Clubtreffen öfters mal eine Studie von Sistrix vorgestellt. Die ist relativ neu, wo 4 große E-Commerce-Player auseinandergenommen wurden auf Basis, also inhaltlich auseinandergenommen worden auf Basis ihrer SEO-Aktivitäten. Da war Obi nämlich auch ein Thema, 1 von 4, ich glaube Otto.de noch. Ich guck mal, das ist irgendwo im Sistrix-Blog verlinkt. Ich packe
euch. Da klingt bei mir jetzt gerade nichts, also von daher freue ich mich
neu,
da auch drauf.
Ist ganz neu.
Okay.
Also das ist, wir haben das Ende Februar, hat eine Kollegin von Johannes das bei unserem Clubtreffen in Bonn, das wir ja bei Sistrix durchführen, angekündigt für März. Es kam aber dann erst irgendwann im April und ich glaube, seit Ende April promoten wir das in den Clubtreffen. Also es ist noch nicht sehr alt. Den Link packen wir in die Shownotes. Da gibt es im Sistrix-Blog mehrere Seiten, die das, und da kann man sich auch noch eine Art Whitepaper runterladen zusätzlich, dass es noch ein bisschen genauer auf, also die haben da recht viel Arbeit reingesteckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest hat Paulina das damals so in ihrem Vortrag gesagt, dass es deswegen auch ein bisschen sich verzögert hat. Und da gehen sie genau auf diese 4 Beispiele ein. Ich meine sogar, sie haben noch die Corona-Zeit beleuchtet, wie sie das genutzt haben, Chancen genutzt haben, dass auch der Wettbewerb vielleicht ein bisschen weniger macht und so weiter. Also ich krieg's nicht ganz zusammen, ich will euch nicht zu viel versprechen. Das Feedback, was ich aber von Clubtreffen-Teilnehmern im Nachgang bekommen habe, war, das war wertschöpfend. Also schaut euch das an, ich pack's in die Shownotes, vielleicht ist da ja das ein oder andere Best-Practice-Beispiel dann für euch auch dabei.
Vielleicht Mario ergänzend dazu, es gibt ja auch von Google diese UX-Playbooks, die kennt vielleicht der ein oder andere auch nicht. Da gibt es halt einfach für verschiedene Branchen so Best Practices, wie man Webseiten gestalten könnte. Ja, auch das ist durchaus mal ein Blick wert.
Ja, da haben wir tatsächlich einen coolen Podcast zu gehabt. Den kann ich auch in die Shownotes rein verlinken. Ich muss jetzt gerade überlegen, mit wem der war. Das schaue ich jetzt direkt nach. Die Zeit nehmen wir uns jetzt, weil da haben wir in den Shownotes auch alle, ich glaube, 8 Playbooks oder was das sind, haben wir, glaube ich, sogar verlinkt. Und die sind sehr spannend. Ich kannte die vorher nicht.
Mit Nina Rosa.
Nina Rosa, genau. Mit Nina Rosa war das. Und zwar zum Thema Synergien zwischen SEO und UX, erste Schritte, praktische Hilfsmittel und Use Case. So hieß das. Den Podcast packen wir euch auch in die Shownotes. Und dort haben wir alle 8, glaube ich, waren es, ich zähle sie gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Playbooks auch drin verlinkt. Also wenn ihr euch das angucken wollt, das sind, ja, von, das kleinste hat 39 Seiten, das größte hat 106 Seiten, aber es, ich habe da mal reingeschaut, ich habe mir 2 auch relativ ausführlich angeguckt, das ist schon sehr, sehr gut, was da drin steht.
Ja, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft und wenn ich jetzt nichts finde für meine Branche, würde ich halt möglichst nah halt schauen oder die Prinzipien, was eine gute Webseite ausmacht, die ändern sich nicht. Ja? Mhm. Und ihr habt ja auch da Rapid-User-Tests empfohlen. Man kann es ja auch immer anders machen. Man geht halt zur Mutter, zeigt ihr einen Screenshot von der Webseite, fragt, worum es geht hier. Und wenn sie es halt nicht innerhalb von ein paar Sekunden beschreiben kann, dann hast du wahrscheinlich noch ein paar Hausaufgaben zu tun.
Stefan, ich habe noch 2 Fragen für dich. Frage 1, wie sieht es mit der Recherche im Bereich der informationsorientierten Themen aus? Also da, wo wir nicht direkt was verkaufen, was aber ja trotzdem vielleicht in so einer Customer Journey, also in einer Informationsbeschaffung, bevor ich vielleicht ein Produkt kaufe, auch spannend sein könnte.
Also auch da, beim reinen Content-SEO, das ist ja der Unterschied zwischen Shop-SEO und Content-SEO. Ein Content-SEO kann grundsätzlich jeder über alles schreiben. Ja, wenn du jetzt hergehst und sagst, beim OMT gibt es jetzt halt den die besten, was weiß ich, Wasserkocher bald online als Testberichte, kannst du das grundsätzlich machen, weil es ja keine Einstiegsbarriere in diesem Markt halt einfach. Mhm. Rein von der Positionierung des OMT macht das natürlich keinen Sinn. Mhm. Aber jetzt haben wir auch die ganzen Diskussionen ja gehabt mit Verlagen und was ist mit diesen ganzen Testseiten und so weiter. Ja, also Unterschied zwischen Shop-SEO und Content-SEO. Shop-SEO, Produkte definieren erstmal grundsätzlich, welche Keywords du abgibst. Content-SEO, du kannst halt über alles letztendlich halt schreiben. Was du. Ja, beim ganzen Thema Informational Queries, da müssen wir halt ein bisschen anders halt rangehen. Ich würde auch dort wieder beginnen, was sind halt die Prioritäten, welchen Traffic wollen wir haben? Und dann ist ja immer die Frage, was passiert halt vorher? Oder was passiert halt nachher? Also was passiert zum Beispiel, wenn jemand einen Anzug gekauft hat, dann ist es so ganz klassisch, Anzug knitterfrei, einen Reisekoffer reinlegen und so weiter. Solche Themen kann ich dann einfach und das dann halt auch wieder nicht nur rein unter einer SEO-Brille halt sehen, sondern zu sagen, das sind halt Themen entlang der Customer Journey, die für uns als Unternehmen wichtig sind. Deshalb nehmen die halt mit rein in unsere E-Mail-Kommunikation. Oder genauso halt vorher, vor dem Kauf von einem Anzug, da geht's halt um, was passt, was sind vielleicht angesagte Trends und so weiter. Also ich kann halt diese gesamte Customer Journey grundsätzlich begleiten. Auch da wieder, wenn mir das Ganze halt wichtig ist.
Ich habe eine Erinnerung dumpf dran. Ich hatte irgendwann mal einen Kunden, der hat auch Bettdecken verkauft. Und da hatten wir, ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Ich schieb's mal auf irgendeinen Praktikanten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war auch ich das. Kam auf das Keyword Bettdecke auslüften. Und ich meine, das ist ja ein Thema, das geht nicht im Vorfeld, wenn du eine Bettdecke kaufen willst, sondern es ist eigentlich danach. Ja, kann man super per E-Mail spielen. Haben wir einen Artikel zu produziert und der Artikel hatte irgendwie 4000 Besucher am Tag. Also war ein unglaubliches Suchvolumen drauf. Systrix oder ne, damals haben wir nicht mehr Systrix, ist ja auch egal. Irgendein Tool hat uns gar kein Suchvolumen großartig angezeigt. Es waren irgendwie nur ein 2-stelliges Suchvolumen oder sowas. Mhm. Aber es kamen unglaublich viele Besucher da drüber rein. Aber kein einziger hat gekauft, weil es halt alles einfach nur eine, ja, war schön fürs Branding und so weiter, aber hat halt nicht so direkt was gebracht. Wir haben dann darauf ein Retargeting gesetzt, das weiß ich noch, für ein anderes Produkt. Das hat dann einigermaßen gut funktioniert. Aber ja, genau solche Themen. Ihr beschäftigt euch halt damit auch in so einem Bereich. Auch hier immer vom Produkt wieder hochdenken. Also wenn du jetzt, wenn wir über Priorisierung reden, wir haben ja jetzt erstmal das Produkt. Das Produkt mit der besten Marge im Idealfall. Dann bauen wir darum den Content, den wir im Shop brauchen. Und dann gibt es ja vielleicht noch zig Themen rund um dieses Produkt, wo wir keinen direkten Abverkauf haben, wo es vielleicht um Handling geht, wo es um Pflege geht, was auch immer. Vielleicht kann man bei Pflege auch noch ein Pflegeprodukt mitverkaufen, aber per se, man versucht eine Entität zu diesem Thema zu werden, indem man halt die ganzen Content-Themen drumherum auch strickt und nicht einfach los belanglos in den Markt reinpustet. Würdest du auch so vorgehen oder würdest du sagen, also für mich ist die Frage, vielleicht muss ich es ein bisschen mehr definieren. Du hast diese Kategorie oder dieses Produkt, was die hohe Margen hat. Jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt gehen wir erstmal priorisiert Kategorie nach Kategorie durch, da wo wir direkt Geld verdienen. Oder würdest du vielleicht auch empfehlen, schon mit Content Marketing rundherum anzufangen, auch wenn es nicht direkt Geld bringt, weil wir einfach noch stärker in dieser Nische werden, was ja vielleicht dann auch wieder auf die Suchergebnisse einzahlt.
Ja, da sprichst du ja letztendlich ein grundsätzliches Thema halt an. Das ist halt, wie sehr sind diese Online-Marketing-Maßnahmen halt verzahnt. Mhm. Also als SEO können wir immer quasi den Blick von außen, was interessiert unsere Zielgruppe, halt einfach mit reinbringen. Am Ende sollte es halt nicht eine Kanalentscheidung sein, diesen Content zu produzieren, sondern eine Unternehmensentscheidung, weil es halt einfach zu dem, was wir halt sein wollen, halt einfach reinpasst. Von daher würde ich dann, wenn da die Entscheidung für gefallen ist, hey, wir wollen halt für das Thema Bettdecken beispielsweise eine große Autorität werden. Deshalb gehören letztendlich sowohl die Pre-Sale als halt auch After-Sale-Themen halt einfach mit dazu. Aber dann sollte ich halt nicht sagen, dieses Content-Piece wird nur distribuiert über Leute suchen aktiv nach bei Google, sondern ich müsste halt sagen, wo macht es halt Sinn, in meiner Markenkommunikation das ganze Thema halt einfach mit einzunehmen. Von daher, wenn es einem wichtig ist, würde ich halt da an der Stelle auf jeden Fall auch investieren. Klammer auf, dann wieder halt diese SEO-Antwort, depends, kommt halt drauf an, was ist draußen halt noch so aktiv. Mhm. Ja, also habe ich jetzt mit diesem Content-Piece aktuell im SEO Chancen oder muss ich letztendlich halt andere Traffic-Quellen halt erstmal nutzen? Also es sind ja immer zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, ich brauche diesen Inhalt sowieso für mein Marketing. Und das zweite ist halt, es könnte auch in Suchmaschinen gefunden werden. Mhm. Wenn das halt letztendlich zusammenkommt, ist halt mega. Aber ansonsten brauchst du den Inhalt trotzdem, weil er halt irgendwie wichtig ist. Ja, das ist ja wie, du schaltest ja nicht die Über-uns-Webseite bei euch auf der Seite ab, weil danach bei Google keiner sucht, sondern das ist halt Teil deiner Markenkommunikation. Von daher hast du das. Und wenn SEO ein Distributionskanal für diesen Inhalt ist, dann sollte er auch gucken, dass er den Traffic. Mhm. Aber es gibt halt viele Themen, die kannst du nicht über Suchmaschinen distribuieren, weil es halt einfach keiner suchen kann.
Gibt vielleicht noch eine dritte Ebene. Wie ist die Umsatzrelevanz oder auch Bedeutung für uns im aktuellen Zeitraum? Also es gibt ja Firmen, die vielleicht auch mal eine schlechte Zeit haben oder wie auch immer und dann halt auch ihre Marketingbudgets vielleicht nur in umsatzrelevante Inhalte stecken. Also das, was vielleicht in der Customer Journey vor dem Kauf ist, weil Markenaufbau zu einem bestimmten Thema ja eher eine langfristige Wirkung hat. Also ich bin da frei raus, gell? Wir haben dieses Thema andauernd auf der Uhr bei uns. Ich meine, wir sind ein Startup, du kennst unsere Situation, Investoren gestützt, wir müssen irgendwann profitabel werden. Ich bin immer in dieser Entscheidung, wenn ich auf meine Programmierkapazitäten gehe, was investiere ich in langfristige Produkte, wo ich vielleicht in 1, 2, 3 Jahren erst den Benefit richtig spüre und vielleicht so SEO-Hygiene zum Beispiel, ja, und so weiter. Und was investiere ich in kurzfristige Umsatzmaßnahmen, wo wir vielleicht, wenn wir es fertig haben, von heute auf morgen Geld mitverdienen? Das sind solche Entscheidungen, die natürlich auch noch mit reinkommen. Am Ende, du hast es gesagt, das müssen Unternehmensentscheidungen. Und da ist halt, ja, wir SEOs sehen natürlich gerne, dass unser Kanal auch dementsprechend gefördert wird. Aber am Ende ist das Unternehmen halt mehr als nur SEO. Das muss man halt auch ganz klar sagen.
Wie gesagt, ich würde immer den Fokus halt legen, erstmal auf die Themen und dann halt die Frage nach den Kanälen zu stellen und halt nicht primär die Kanäle zu betrachten, weil dann hast du halt relativ schnell eine Silostruktur und ein Content, der wird halt nicht dann in irgendeinem anderen Kanal mit bespielt, weil er nicht von uns kam und uns ist dann entsprechend nur der Kanal. Und die Magie liegt im Online-Marketing halt immer darin, die ganzen Dinge zu verzahnen, gemeinsam zu schauen, wie können wir das Ganze halt besser machen. Weil wir haben ja immer extrem smarte Leute in diesen ganzen Abteilungen sitzen und die können ja auch schon diese Frage beantworten, hey, wenn ich jetzt unsere Seite vergleiche, unseren Einstieg gegen den vom Wettbewerber, welcher gefällt uns denn objektiv besser? Was können wir davon übernehmen? Und das sind ja kleine inkrementelle Verbesserungen, die ich dann halt an so einer Seite vornehme. Da brauche ich ja gar nicht meistens das große Rad mit einer Programmierung und so weiter und so fort. Da geht es halt eher darum, wie kriegen wir vielleicht mit möglichst kleinen Zeitinvestment einen möglichst großen Impact halt hin, anstatt halt zu sagen, wir warten jetzt auf die ganz, ganz große Lösung. Also auch alle SEO-Probleme einer Seite wirst du halt nie lösen können. Ist ja immer nur die Frage, welche kann ich zu einem attraktiven oder noch lohnenswerten Kostenpunkt halt einfach fixen, weil es geht nicht alles. Und wenn ich halt weiß, okay, das bringt mir vielleicht 1% Verbesserung, aber das kostet 10, 20 Manntage, dann lass es halt sein. Dann wird dafür kein Konzept geschrieben, da wird gesagt, das wissen wir. Wir können es aber halt aktuell nicht korrigieren. Und vielleicht bietet sich irgendwann die Chance, es mit was anderem mitzumachen. Dann macht man es. Ansonsten weiß man einfach nur, dass das Problem existiert. Und versucht es ja entweder auf anderen Wegen zu verhindern oder man lebt halt einfach damit.
Was sind deine Lieblingstools für die Keyword-Recherche?
Du, da gibt's ganz, ganz viele. Also ganz grundsätzlich können wir dann auch gerne in den Shownotes verlinken. Ist für Keyword-Recherche für Online-Shops nehme ich halt immer die Produktdaten, zerleg sie, guck dann halt, was da halt rauskommt. dann brauche ich halt relativ schnell Suchvolumen dazu. Ja, einfach als Stellvertretermetrik. Was ich dann halt nutzen kann, ist ein Free-Tool wie SearchVolume.io oder ich habe halt Zugriff auf den Google Ads Keyword Planner, der mittlerweile auch relativ gute so Keyword-Cluster halt einfach bildet. Dass er halt sagt, das sind verschiedene Marken, das sind verschiedene Größenangaben und so weiter. Mit Sistrix arbeite ich natürlich auch. Gibt ja dann auch verschiedene Keyword-Magic-Tools von anderen Anbietern, die halt so größere Sachen halt machen. Bei Ahrefs finde ich es halt ganz cool, dass er dir die Sachen nochmal clustert und halt sagt, das ist so ein Themencluster. Also ich würde jetzt nie sagen, du musst jetzt genau dieses Tool halt hier verwenden. Das hängt ein bisschen an den eigenen Prozessen halt ab. Und ich würde auch meistens nicht dazu tendieren zu sagen, ich kaufe mir jetzt halt ein zweites SEO-Tool, weil das halt jetzt irgendeinen Prozess 1% besser macht. Also das dann halt einfach. Das Wissen wieder zu teilen der Organisation, das ist dann meistens diese 1% nicht
wert. Marktleader ist, glaube ich, Sistrix aktuell. Das heißt, wer Sistrix nutzt, sollte damit auch klarkommen.
Ja, da sind ja auch coole Funktionen drin. Also einfach mal in den Suchschlitz oben ein Keyword eingeben anstatt einer Domain. Und dann kann ich ja auch sagen, enthält das Keyword, kann das halt nochmal durchfiltern nach ganz vielen anderen Dingen mehr. Ich persönlich mag ja auch Sistrix und bin da auch ein großer Botschafter. Ich denke aber, dass in dem speziellen Modul auch ein bisschen Potenzial noch einfach noch drin ist. Sagen wir es mal so.
Okay, letzte Frage. Gibt es weitere einfache Tipps, wie Online-Shops ihr Ranking verbessern können?
Also, was ich mir erstmal anschauen würde, wäre meinen aktuellen Traffic. Ich würde zum Beispiel mal in die Search Console reingehen und einfach filtern, für welche Suchanfragen ranken Produkte. Weil es gibt eigentlich wenig Gründe, warum halt Produkte für suchvolumenstarke Keywords gefunden werden. Und ich würde dann halt immer darauf schauen, was ist die Suchanfrage, was meint jemand und findet er das oft? Weil dann merke ich halt häufig, upsala, mir fehlt dafür eine Seite, deshalb rankt dieses Produkt. Ja, das ist so das Erste, was ich halt machen kann. Ansonsten die ganzen klassischen Dinge. Halt nochmal gucken, was sind die Suchterme, wie sehen meine Dokumente aus, kommen diese ganzen Begrifflichkeiten überhaupt auf der Seite vor, kann ich das halt irgendwie nachschärfen? Wie mache ich diese Seiten halt erreichbar? Also die ganzen klassischen SEO-Basics, so langweilig es halt ist. Aber das ist halt das, was die meisten Seiten nach wie vor, dann sagen wir mal, nur zu 80% richtig machen und halt nicht zu den 100%. Und da halt jeweils ein paar Prozentpunkte draufzulegen, ist halt das, was dir am Ende halt einfach hilft. Mhm. Ansonsten, du hast ja auch schon angesprochen, Synergien SEO, SEA, das halt einfach mal abzugleichen, zu gucken, welche Keywords haben wir denn in anderen Systemen, wenn wir vielleicht noch Amazon-Ads machen oder bei Amazon Produkte verkaufen, was sind dort die Suchanfragen? Gibt es die Suchanfragen halt auch bei Google? Werde ich dafür gefunden? Werde ich nicht dafür gefunden? Abgleiche einfach mit den Keyword-Daten der Google-Ads-Kollegen. Vielleicht halt auch einfach auf den Wettbewerb dann wieder ganz plump schauen und halt gucken, dass ich halt hergehe, ich weiß, Idealo macht halt einen guten Job, die machen halt einen guten Job bei dem ganzen Thema Keyword-Kategorisierung, kann ich halt hergehen und halt sagen, was haben die denn für Seiten in dem Themenbereich, kann ich einfach über eine Site-Abfrage halt beispielsweise machen und das dann halt einfach vergleichen, mir einfach nur die Dokumente anzuschauen, was ist der Seitentitel, habe ich dafür auch Inventar? Vielleicht weiß ich, ich habe dafür eine Seite, habe keine Seite und dann kann ich halt nach und nach quasi mir so ein Inventar aufbauen von Themen, die ich halt einfach noch angehen kann. Mhm.
Würde ich sagen, enden wir den heutigen Podcast mit einem kleinen Call to Action. Erstmal danke, dass du dich wieder mal zur Verfügung gestellt hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Zum Ende der heutigen Folge mit Stefan der Hinweis immer auf eins unserer Produkte und was wäre jetzt besser als auf unser Shop-SEO-Seminar hinzuweisen, das wir gemeinsam mit Stefan auf die Beine gestellt haben und zwar 15. Oktober. Wenn ich mich recht erinnere, 15. Oktober, es gibt noch Plätze und den Link zu diesem Seminar findet ihr in den Shownotes. Sicherlich wird das Thema Keyword-Recherche bei Online-Shops auch kurz angeschnitten und darüber hinaus noch ganz viele andere Dinge, um euren Ort zu optimieren. Hast du noch irgendetwas Spezielles, was ich ankündigen kann für dieses Seminar, warum man unbedingt dran teilnehmen sollte, außer dass man mit dir in einem Raum verbringen darf?
Da ist es halt immer hands-on. Ja, und mir geht's halt darum, dass wir letztendlich diese Prozesse einmal halt üben, dass halt jeder schon ein paar Potenziale halt sieht. Und wir schauen uns letztendlich halt das ganze Thema Shop-SEO unter allen Facetten halt an. Angefangen von den Keywords, Struktur, URLs, was musste die Suchmaschine crawlen können. Also es gibt immer ein buntes Potpourri. Von daher, wer da gerne mal mit dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen.
595 € kostet es, glaube ich, in der Offline-Version. Online ist ein paar Euro günstiger. Wer Lust hat, mitzumachen, 15.10. Plätze gibt es noch. Wir haben, glaube ich, auch erst vor kurzem angefangen, es zu promoten. So ein bisschen hin, aber sichert euch einen Platz. Ich müsste jetzt eigentlich sagen, es gibt nur noch 3 Plätze. Ihr müsst euch jetzt anmelden. Ja, den habe ich, den Dampfer habe ich.
Fünf Leute haben es im Warenkorb.
fünf Leute schauen sich jetzt gerade in dem Moment an. Nein, so ganz so schlimm ist es nicht. Nichtsdestotrotz, wir gehen davon aus, dass es toll wird und je länger ihr euch Zeit lasst, der wird sprechen. Schaut vorbei. Ich glaube, es ist ein sinnvoll investiertes Geld und ihr habt eben gehört, es wird hands-on sein und im Idealfall nehmt ihr schon direkt was mit, dass diese 600 Euro problemlos refinanziert und in dem Moment ist es, glaube ich, ein einfaches Rechenbeispiel. Wir sind raus. Danke, Stefan. Euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.